vergessen wir uns, liebe Geschwister, in einer besonderen Weise, konzentrierten Weise hineinführen lassen in das Wundergebiet der Seele. Der Mensch wurde eine lebendige Seele. Bei der Erschaffung des Menschen als Werk der Hände Gottes, als Geschöpf. Man darf nicht sagen als Gegensatz, sondern als ganz andere Art, wie nur der eine, Jesus Christus, aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist. Da ist er der Einzige gewesen. Nun hat er viele Brüder bekommen. Die sind auch aus Gott gezeugt und aus Gott geboren. Und dieser Mensch, der Neue, den Gott uns durch den Glauben und seine Gnade geschenkt hat, mitten in den alten Menschen hinein, samenmäßig hineingezeugt hat, dieser neue Mensch ist nun ein geistlicher Mensch, besteht aus Geist, Leib, Seele und Geist, der Neue. Der Neue wird nicht mehr bezeichnet als lebendige Seele. Was heißt, da war die Seele vorherrschend. Beim neuen Menschen ist der Geist vorherrschend. Und nun haben wir ein feines Wort, ausgerechnet wieder in den Sprüchen Salomos. Ich hatte mal den Radio angedreht zu Hause. Ja, ich dachte, die Bibelstelle lesen und dann das mit dem Radio Erlebte anführen. Nämlich Sprüche 19, Vers 2. Ein ganz kurzes Wort für uns, ermunternd, direkt uns in Spannung versetzen in Bezug auf unser Thema, die Seele. Sprüche 19, Vers 2 lesen wir, auf Unkenntnis der Seele ist nicht gut. Aha. Dann wird es sich also lohnen, heute Abend ein wenig in Kenntnis der göttlichen Schauung, der göttlichen Bedeutung einer Seele zu kommen. Das wäre also gut. Auch Unkenntnis der Seele ist nicht gut. Und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Jetzt hatte ich das gerade zum ersten Mal so mit etwas Aufmerksamkeit gelesen, habe gemerkt, aha, es lohnt sich also, sich aus dem Wort Gottes belehren zu lassen, was ist nur mit dem Geheimnis einer Seele. Auch Unkenntnis der Seele ist nicht gut, kommt der zweite Teil vom gleichen Vers. Also in einem Atemzug gleichsam fährt der Geist Gottes weiter. Und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Dann habe ich mich gefragt, ja, Salomo, was hat das miteinander zu tun? Das erste hat mir sofort eingeleuchtet. Und das zweite ahnte sich auch. Habe ich an mir gemerkt. Weil ich nicht selten etwas hastig bin mit meinen Füßen. Und ich auch nicht nur einmal fehlgetreten bin. Nun, eben haben mich diese Gedanken bewegt, was hat das nur miteinander zu tun da? Ich weiß nicht, liebt der Radio schon, ist es? Ein Vortrag, offenbar von einem Psychologen, der gerade daran war zu sagen, ich kann am Gang eines Menschen Sogar wenn ich ihn von hinten betrachte, wenn er von mir wegschreitet, kann ich den Zustand seiner Seele ablesen. Da hatte ich die Quittung. Ne? Und wer mit den Füßen haftig ist, trägt Seele. Das heißt, anders ausgedrückt wieder, wenn ich, oder was ihr hören dürften, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, nicht nur ich will euch erquicken, sondern jetzt kommt das große Problem der ganzen Menschheit heute, und ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Da läuft man zum Psychiater, lässt sich wie eine Reitschulung die eigene Achse drehen, und lässt einen noch schwindlicher, als man vorher schon, als einem vorher schon zumute war. Also, das Wunderbare unseres Herrn, eines der wunderbaren Hilfen für uns, und ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Die wunderbare Verheißung. Das müssen wir jetzt auch so beachten. Unser Wandel, und wer mit den Füßen haftig ist, da kräftet was und da ist was, eine Nervosität vorhanden, trägt Seele. Das heißt, es nicht nur buchstäblich, sondern wenn es da in der Seele nicht ruhig ist, dann ist der ganze Wandel unstet, hastig und dann kommen Fehlstritte vor. Eine wichtige Feststellung und gleichzeitig Richtigstellung besteht nun darin, weil im ganzen Neuen Testament das Eigenschaftswort für den Begriff Seele, Psyche, Seele, aus dem Griechischen. Physikos, Seelis, Eigenschaftswort. Dieses Eigenschaftswort, Physikos, ist im ganzen Neuen Testament, ich habe alle Stellen nachgeschlagen, alle, sind alle negativ geladen. Das heißt, alle nach göttlicher Beurteilung zu verwerfen. Ich nenne einige. Konrad, vielleicht das Wichtigste, die wichtigste Feststellung oder sehr orientierende Feststellung. In 1. Korinther 2, Vers 14, der seelische Mensch, Anthropos Physikos, fasst nicht, was des Geistes Gottes ist. Die Elberfelder hat ja auch übersetzt, der natürliche Mensch. Weil der Bibelleser ist nicht gewohnt und weiß damit nicht viel anzufangen, wenn da stehen würde, übersetzt worden wäre, der seelische Mensch. Ne? Der seelische Mensch nimmt nicht wahr, was die Dinge des Geistes sind. Negativ. Nun ist das ganze Wort Gottes, ja, durch den Geist Gottes inspiriert, eingehaucht. Also, der seelische Mensch ist nämlich derjenige, der den Geist Gottes noch nicht hat. Wir werden es bald verstehen lernen. Der den Geist Gottes noch nicht hat. Und ohne den Geist Gottes kann ich kein Wort der Bibel verstehen. kein Wort der Bibel so verstehen, wie es von Gott als verstanden anerkannt werden, anerkannt werden kann. Und da sage ich immer wieder, auch für den, der seine Bibel in seiner Muttersprache liest, ist die Bibel vorerst für ihn in einer Fremdsprache geschrieben. Zuerst muss er diese Fremdsprache lernen. Und sie kann ja nur beim Bibellesen lernen und bitten um den Geist Gottes. Und wer ihn darum bittet, der empfängt ihn. Ihr, die ihr arg seid, das sagt mir der Dom, könnt euren Kindern gute Gaben geben. Wer ein Kind im Brot bittet, gibt ihm doch nicht einen Stein, sagt Jesus. Oder einen Fisch, der gibt ihm doch nicht einen Skorpion. Wie viel mehr mit euer himmlischer Vater, dem, der ihn um den Geist bittet, den geht. Also steht allem zur Verfügung. Wenn ein Mensch stirbt, dann lesen wir, es wird gesät ein seelischer Mensch. Ach, soweit er nicht gläubig ist, ne? Soweit er den Geist Gottes wieder nicht hat. Jetzt wird aufgeweckt ein geistiger, also ein seelischer Leib, so, ein seelischer Leib. Es wird aufgeweckt ein geistiger Leib. Adam wurde eine lebendige Seele, aber das Geistige war nicht zuerst, sondern das Seelische. Danach das Geistige. Jakobus 3,15 spricht von einer irdischen, seelischen, und er fährt weiter, teuflischen Weisheit. Das ist etwas stark, nicht? Etwas stark. Judas 1, Vers 9, ist von Menschen die Rede, seelische, die den Geist nicht haben. Sagen wir das nur, 5:2 vom ersten Punkt. Also Menschen, die den Geist nicht haben, die können nur sich in jeder Art und Weise ihre Entschlüsse, ihre Zustandes, ihre Bewegungen, ihre Sprache so bewegen, so verhalten, dass Gott das ablehnen muss, als Gott entsprechend eben ungeistig zu laufen. Und jetzt kommt aufgrund dieser Tatsache, dass der Begriff Felix in dem ganzen Neuen Testament an allen Stellen negativ gewertet wird, kam bei vielen unseren teuren Brüdern, und zwar Lehrbrüdern, von denen ich Schüler war. Der Rede ist, die falsche Weisungsstellung, das durfte ich dann hinterher zum Glück erkennen, das sollte ich jetzt sagen, aber ich glaube, ich sage es nicht. Es gibt nämlich ein Wort in der Bibel, ja, wenn ich das schon geplappert habe, muss ich natürlich das sagen, nicht wahr? Ja. Es gibt, mit einem Filtern, wenn ich gesagt habe, bevor es gibt es. Es gibt ein Wort, ich glaube, es spricht in deinem Psalmen. Ich bin weiser als meine Lehrer. Also, ich habe schon um Entschuldigung gebeten. Also, was gibt es noch? Nämlich, weil der Begriff seelisch durchaus negativ ist, vor Gott, haben sie leider, was unter die gleiche Qualität verschoben oder in der gleichen Qualität negativ geladen gesehen, den Begriff seelisch. Alles, was mit Seele zu tun hatte, mit Seele zu tun hatte, war dann negativ. Ja. Und jetzt ist gut heute Abend, in Kenntnis, göttlich geordnete, gegebene Kenntnis der des Wertes einer einzigen Seele zu kommen. Also ja nicht, die eine Tatsache mit der anderen gleichzeitig. Die Katastrophe, wenn ich eine Katastrophe geistlicherweise. Deshalb lassen wir uns jetzt zuerst einige Bibelzeugnisse in Kraft legen. Wenn Jesus in Matthäus 16, Vers 26 ausspricht, was hielte es den Menschen, wenn er das ganze Weltall gewinne, nicht auf Kosten der Seele, ist das ja auch nicht. Nein. Und nehme dabei nur Schaden an seiner Seele, die wird immer bleiben. Ne? Also bekäme nur ein Leck an seiner Seele. Aber was sagt das uns jetzt? In den Augen Jesu ist eine einzige Seele mehr was als das, der ganze Kosmos als Schöpfung. Eine einzige Seele mehr was. Das alttestamentliche, wunderbare Wort, das Jesus als erste Stelle setzt, nämlich das größte Gebot, 5. Mose 6, Vers 5, liebe deinen Gott von ganzem Herzen, das ist der Geist, verfolgt von ganzer Seele, ist das am seligsten. Bitte schön. Jedenfalls. Aus allen Gemüten, allen deinen Kräften. Was wir im Psalm 42 gelesen haben, im Wort nach dem Herzen Gottes, sagt es, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Sprüche 27, Vers 7. Einer hungrigen Seele vor Zufreude gegeben. Ja. Denen er nicht geringeres als seine eigene Seele mitteilen kann. Er hat seine Seele ausgeschüttet, wohin? Als Lösegeld in den Tod. In die Hände Satans überliefern lassen, damit Satan die ganze Schöpfung freigeben müsste. Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Und Satan hat natürlich nicht erkannt. Die verborgene Weisheit Gottes. Das Gesetz sagt, wer Seele sündigt, die muss sterben. Die kommt ins Totenreich, die kommt in den Tod, in den Hades. Und er hat die Vollmacht des Hades inne gehabt. Die Feuer, Satan. Also, wer Seele sündigt, die muss sterben, die kommt in den Tod, in die Gewalt Satan. Und jetzt liegt Jesus seine Seele als Lösegeld anstelle unserer aller Seelen, das heißt Antilithron Lösegeld, in seine Hände übergeben, in die Auflage, damit alle Seelen, die jetzt ihm verfallen waren, frei ausgehen können. Jetzt merkt mir aber etwas, hat der Begriff Petrus-Seele einen positiven Wert? Die ganze Macht, die Gott den Satan, nicht als Satan, sondern als Öffnungsherrschaftsgesetz gegeben hatte, ich habe diese Macht, an dem Tage, dass du geschaffen worden bist, habe ich dich als firmenden, geweihten Kerubin, Kerub, hingesetzt. Deine Heiligkeit, Wo ist denn ein Tod? Dann noch ein Gesalter, flammender Tod, hingestellt von Gott. Im Vorhof? Nein. Im Heiligtum? Nein. Wo denn? Nur im Allerheiligtum. Bitte schön. Und hat ihn zum Fürsten des ganzen Kosmos gemacht. Ja, als Erstling gesetzt. Maximaler Herrlichkeit und Ehre. Was wir bestätigt finden bei der Versuchung Jesu, größte Phase der Versuchung, Maximum, auf einem sehr hohen Berg führt er ihn, ist das Ihre Erde? Denn er zeigt ihm in einem Augenblick alle Reise des Weltalls und ihre Herrlichkeit und sagt zu Jesus, dass alles ist mir überwehren in meiner Gewalt und ich verleihe es weiter an den Himmel, du brauchst nur von mir niederzufallen, dich anzudeuten und das alles ist da. Hat Jesus das in der richtigen Ernst? Satan wusste ja, wen er vor sich hatte. Er ist der Vater der Liebe, zu dem er dann geworden ist. Und hier ist die Wahrheit im Vergangenen. Da lohnte es sich auch ein Vater der Liebe, was nicht, ne? Könnte er nur mit Liebe anzutreten, das war es nicht. So. Und dieser Grund, dieses ehemalige Firmen Feld, das Gott ihm gegeben hat, nimmt ihn Gott nicht einfach weg, sondern, genau, rechtmäßig, nach göttlicher Gerechtigkeit. Vor der Zeit, das war ein Gebet für die Zeichen der Zeit ein. Wenn ihr lesen wollt, was er verlangt hat, kein geringeres als die Seele des Heiligen Gottes. Ja. War also die Seele Jesu Christi in den Augen seines Töten noch wertvoll. Ich stelle mir die Frage, das kann ja heute nur das Ziel in unserem Lesegeld geladen im Zeitalter sind. Verstehen? Was ist in den Augen des Piraten oder dessen, der ein Opfer und Sonderkeit ist? Ne? Denn Satan, der ganze Kosmos war, ist umklammert vom Boden. Ne? Was ist in den Augen dessen, der ein Lesegeld fordert? Möge das Opfer, das er umklammert hat, oder das Lesegeld, das er fordert? Bitte? Das lese ich euch. Also in den Augen Satans ist die Seele des Heiligen Gottes mehr Wort als das ganze Welt. Also kann man es immer wieder gleich sein. Was sich nicht durch einen Menschen und die ganze Welt alter Wende, und dann haben wir nur Schaden an seiner Seele. Müssen wir nicht sagen, was die Seele ist. Jetzt bei der Gelegenheit begab sich, er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod, sieht man, und er hat sich die Gewalt des Todes, ne? Das ist das Lesegeld. Ein braver Mann verlangt nicht nur ein Lesegeld, ne? Das war nicht mehr, ne? Und der Doktor, ne? Das ist die beste Leute verlangen ein Lesegeld. Ne? Da muss man schon sagen, zuerst, als er dieses Lesegeld nannte, mit der Erklärung, wenn das in meiner Gewalt ist, dann könnte ich alles anders sagen. Vorzeitig, da bin ich überzeugt, da hat er gedacht, dieses Lesegeld wird mir nie und immer ausgehandelt. Das verstehen wir sehr gut, für uns kaum vorstellbar. Das wird nur und immer ausgehandelt, als es gleich beim Alten. Und das müsste er gestern, da müsste er hören, wie das hat er gehört. Einverstanden. Es wird so gesehen. Dein Wille gesehen. Aber konnte er, nachdem er die Seele des Heiligen in seiner Gemeinschaft hatte, diese Seele behalten? Warum nicht? Lass mich es so sagen, und ich darf dann nachher noch mehr erklären. Noch weniger als der große Fisch, den Jonah in seiner Gewalt, in seinem Bauch erhalten konnte. Noch weniger konnte Satan die Seele Jesu in seiner Gewalt erhalten. Ist der Vergleich in Ordnung? Gleich wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Herz im Bauch gesichert war, also ist des Menschen Sohn drei Tage und drei Nächte im Herz zu der Erde sein, ist immer gleich so. Die Seele im Herz. Hat sich Jonah aus dem Bauch des Fisches herausgearbeitet? Niemand. Was ist denn passiert? Das hat der Bruder Bosch Kahn zu sein erkannt und dann ausgesprochen. Er hat lange Zeit immer mit dem armen Jonah, nicht? Das ist vor drei Tagen, und dann ist er dann. In dieser Höhle zu sein, Erbarmen schon gehabt, dann auf einmal sein aufgeleuchtet. Vielleicht hat der Fisch noch mehr Verbauungsbeschwerden gehabt als der Jonah da drin. Ja, ist der Hinweis berechtigt? Ja. Was ist denn mit dem, was wir versucht haben, wenn sie bei uns kommt? Ne? Dann war ich vorher gar nicht wohl. Ne? Also es war ein unverdaulicher Wochen. Ne? Und das ist ja der Todbereich, Christus im Todmann. Also, Satan konnte ihn nicht halten, das heißt, die Feuernot der Liebe dieser Seele, dieser Heiligkeit, ne? Die Gedanken, um vollständig ausgelöst zu verbrennen, ne? Und jetzt wollte er ihn austeilen, ne? Und die Geschichte, ne? Aber da denkt nur der Jonah, dass das ist die wahre Taube, nicht? Jonah heißt das die Taube, ne? Der Mann des Geistes, der sagt, bitte schön, ich sehe erst raus, wenn du mir nicht gerecht habe, ist es klar. Meine Seele ist in deine Gewalt gegeben, das Lösegeld ist ausgehändet, ist die Rechtslage dann klar. Bitte schön, ja. Aber wenn der Betreffende das Lösegeld bekommen hat und es dann nicht erhalten kann, dann befreie ich wieder das unbedingt wieder los kann, das ist dann seine Sache. So. Also, bitte, zuerst sämtliche Schlüsse des Todes und des Hades, wer hatte die in der Hand? Ich soll das sagen, der Satan. Ich habe meine Hand ausgeliefert. Und Offenbarung 2, ich habe alle Schlüsse des Todes und des Hades. Nicht? Ich öffne niemand Schlüsse und ich schließe niemand Schlüsse. Nicht nur das, sondern die Kraft der Seele Gottes. Jesus in Christus, Jesus in Christus, hat durch die Gegenwart da unten alle Wesen des Todes ausgelöst. Normalerweise sind Wesen Ankündigungen von Leben. Und Wesen des Todes sind genau das Gegenteil, immer noch mehr Verwesenheit, immer noch mehr Sterblichkeit, immer noch unheimlicher, immer noch dunkler und so weiter. Das sind die Wehen des Todes. Und die hat er ausgelöst. Ja. Und dann ist er vom Tisch ausgestiegen worden. Leider sind wir nicht so.
Bitte Kassette wenden.
Das heißt, der Sohn wusste, dass der Feind seine Seele nicht halten kann. Aber der Feind wusste es nicht. Sondern der Feind hat überlegt, wenn die Seele des einzigen Sohnes Gottes in meiner Gewalt ist, das ist ja der einzige Erbe. Ne? Merken wir etwas? Stimmt? Als der Herr des Weinbergs zuletzt seinen einzigen Sohn sandte, nicht? In seinen Weinberg. In der Meinung, vor dem werden sie schüten, nachdem sie die Knechte des Herrn alle umgebracht oder sonst gepeinigt haben. Geschah was? Er kommt in den Weinberg seines Vaters und die Weingärtner sehen, ach, das ist ja der einzige Sohn, der einzige Erbe, jetzt ist er in unserer Hand, lasst uns ihn töten, dann ist das Erbe unser. Ja, das ist der Chef dieser Geistesrichtung hier. Sehr einfach im Psalm 16, damit will ich den Zusammenhang schließen. Du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen. Aber ja, nicht etwa, dass der Vater, weil er allmächtig ist, jetzt nachdem das Lösegeld ausbezahlt war, die Seele einfach wieder in seiner Allmacht da herausgerissen hätte. Dann wäre die Sache wieder rückgängig gemacht. Nein, nicht so. Ich denke, wir haben jetzt ein bisschen verstanden, noch einmal, dass die Seele Jesu in den Augen dieses Gewaltigen, den unser Gott, solange dieses böse Zeitalter der Gegenwart noch währt, wie er, mit welchem Amtstitel, er ist der Gott, genau das griechische Wort für unseren Gott, Theos. Er ist der Theos und der Fürst dieses bösen Zeitalters. Unser Gott gibt ihm bis heute die Ehre, dass er, also jetzt bitte, Gott ist wie Gott. Ich meine, jetzt der Bezeichnung nach. Ne? Der Bezeichnung nach. Können wir dann hinterher verstehen, dass es dann noch viele himmlische Majestäten, die es gibt, die zu den Heiligen Engeln gehören, eines Tages die Ehre hatten, dass sie von Gott wie angeredet wurden? Ich erkläre euch alle für Götter. Jeder einzelne von uns ist ab jetzt, von jetzt an ein Gott. Er darf in dem Machtbereich, den ich ihm zugeteilt habe, im Weltall oder auf der Erde, als ein Gott antreten, mit göttlicher Vollmacht verfügen. Wie die Religion des betreffenden Volkes sein soll, was für Priester und Priesterkleider und wie der Tempel aussehen soll und so weiter. Also was ist das anders als eine Nachahmung dessen, was der wahrhaftige Gott macht. Nebenbei nur noch schnell den Hinweis, das ist eine Antwort auf die vielseitige Frage heute. Woran liegt es nur, dass diese alten Weltreligionen während Jahrtausenden nicht nur ihre Kraft bewahrt, sondern heute antreten in einer Vehemenz, dass das Christentum am Absinken ist, dem gegenüber. Ne? Und dann wird gefragt, ja, dann ist das Christentum nicht mal so viel wert wie die anderen Religionen. Nicht? Und jetzt ist eine Ökumene am Werk. Was macht die? Alle anderen Religionen, ne? Haben auch Gott, nicht? Und das Christentum hat auch Gott. Nicht? Die nivellieren jetzt die Ordnung des einzig wahrhaftigen Gottes und seines einzigen Sohnes und seiner Propheten, nivellieren die herab auf die Weisheiten und Religionsgeber von Kreaturen, von Geschöpfen. Bitte, wir dürfen wissen, unser Glaube bildet die Ordnung des einzig wahrhaftigen Gottes. Und die anderen Religionen sind Religionen, Verfügungen von Geistmajestäten in der unsichtbaren Welt, denen Gott göttliche Vollmacht gegeben hat. Also Religionsverfügungen von erschaffenen Wesen. Ist das ein Unterschied? Maximal, bitte. Wenn wir das sehen dürfen, bitte, dann sind wir auch in der Lage, eine Antwort zu geben in solchen gewaltigen Dingen. Nun, zurück. Wir haben beachtet, den Wert einer Seele vor Gott. hat Gott selber auch eine Seele. Also dass sein Sohn eine Seele hat, das wissen wir jetzt. Wunderbar. Aber ich wollte da nochmal repetieren, in den Augen des Feindes war die Seele des Heiligen Gottes mehr wert als das ganze Weltall. Gott spricht im Blick auf seinen Sohn in seiner Erniedrigung auf dem Berg der Verklärung oder bei anderen Gelegenheiten. Meine Seele, spricht Gott, hat Wohlgefallen an seiner Seele. Und wie ist es bei uns? Um euch Ruhe zu geben für eure Seelen, ist jede Seele von uns dem Herrn Jesus teuer. Ja, aber warum sagt er denn, wer seine Seele behalten will, der wird sie verlieren? Na ja, ist einer von uns ohne Sünde, ne? Der darf den ersten Stein auf mich werfen. Da unsere Seelen alle schon verkauft sind, nicht in die Gewalt Satans, nicht? Können wir vorerst nur noch Ja sagen. Nicht? So. Da gehört sie leider hin nach dem Gesetz. Nicht? So. Und wer dazu Ja sagt, nicht? Der gibt der Wahrheit vorerst die Ehre. Und jetzt sagt Jesus, der zeugt seine Seele ins Leben. Warum? Die Seele Jesu als Lösegeld in den Tod ausgegossen. Ne? Wo alle unsere Seelen verhaftet waren. Ne? Ja, was kann jetzt geschehen? Er hat seine Seele ausgegossen. Wohin? Dort, wo unsere Seelen verhaftet waren. Ne? Was kann jetzt passieren? Ich rede jetzt buchstäblich und meine jetzt das, was der Geist Gottes und der Geist Christi meint. Wer mein Blut trinkt, der hat Leben in sich selbst. Was heißt das Geistes? Wer meine Seele trinkt, denn sein Blut, das ist seine Seele. Das hat der Geist Gottes nur so mit Blut buchstäblich genannt, um eben das Wunderbare aller Heilige, Kostbare einer Seele, der Seele Jesu, zu verbergen. Den Zugriffen von Unberufenen zu entziehen. Die ärgern sich ja dran. Alle 12 Jünger haben sich geärgert an diesen Worten Jesu. Dann sagt er ihnen, warum ärgert ihr euch da? Ist gar nicht nötig. Denn auch wenn ich von Fleisch und Blut rede, auch von meinem Fleisch und Blut, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Das Fleisch nützt nichts, sagt er dann. Eben hat er gesagt, 5-mal, wer nicht isst mein Fleisch, nicht, trinkt mein Blut und isst mein Fleisch. Nicht. So. Haben sich alle geärgert an ihn. Nicht. Geist und Leben. Ja. Wie viel Mal sagt das Gesetz? Sein Blut. Gemeint ist der buchstäblich selbst von den Opfertieren. Das ist seine Seele. Das heißt jetzt aber ja nicht, dass das Blut selbst die Seele sei. Ne? Dann würden wir ja etwas vom Törichtesten vollziehen, was in der Beziehung möglich ist. Dann würden wir das wundersame, heilige Geheimnis einer Seele ins Material herüberholen. Nicht? Wenn mein Blut meine Seele wäre, nicht? Merken wir, das sind Substanzen, nicht? So und so viel Wasserstoff und so viel Sauerstoff und so viel von dem Element und so viel von dem Element. Das soll jetzt die Seele sein? Nein. Das Blut, wir werden noch sehen, ist nur das Modell für das Geheimnis einer Seele. An einem Modell, das habe ich ja immer wieder betont, kann der Unkundige, also als Architekt, mache ich für den Auftraggeber, der meine Pläne nicht versteht, ein Modell von seiner zukünftigen Villa aus Pappdeckeln, nicht? Was gebt ihr mir für das Modell? Die 500.000 Mark, die das Haus kostet. Aha. Wie viel wert ist das Modell gegenüber dem Haus? Ne? So viel wert ist das Blut, ja, das Blut selbst in seiner Substanz gegenüber dem, was die Seele ist. Verstehen wir? Jetzt von weitem. Ne? Aber der meine Pläne nicht versteht, der hat ja alles Interesse, wie sein Haus einmal aussehen wird, nicht? Und möchte das gerne eine Vorstellung haben. Hat er das beim Modell jetzt? Jawohl. Aber es fällt ihm nicht etwa ein, im Modell dann einzuziehen, nicht? Aber wenn ich ihm sage, sehen Sie das jetzt, Ihr Haus, dann lüge ich ihn ja an. Das ist ja nur Pappdeckel. Ne? Also, aber jetzt hat er eine Vorstellung von was? Von in seinen Augen etwas, das er ihn lebensmäßig interessiert, für ihn aber noch unsichtbar ist und in der Zukunft liegt. Gibt für uns auch Dinge, die wir noch nicht sehen, weil sie in der Zukunft liegen, an denen wir aber sehr Interesse haben und die nicht verstehen, was die Pläne Gottes betrifft. Dann setzt Gott Modell vor unsere Augen. Das Modell für die Seele ist das Blut samt den Substanzen, der ganze Blutkreislauf, das Verhältnis vom Blutkreislauf zum Leib einerseits, ne? Seele, Blut, zum Leib einerseits, zum Fleisch, und zum Geist andererseits, zum Odem. Der Geist, die Luft, ist das Modell, die Atmungsprozesse. Der Sauerstoff, die Luft, ist das Modell für die Dinge des Geistes. Und das Blut ist das Modell für die Dinge der Seele. Und das Fleisch ist das Modell für die Summe der Fleischorgane ergeben den Leib. Das ist das Einfachste. Da kann man beides erforschen. Die anderen Dinge nicht mehr. So. Warum? Ja, ich darf noch jetzt auf Folgendes hinweisen, bevor wir uns hier noch orientieren. Weitere Darstellungen der Tatsache, dass die Seele das Mittelstück ist zwischen Leib und Geist. Und zwar an diesen Modellen, die ich eben genannt habe, wunderbar, hab den Eindruck, einfach zum Verstehen. Nämlich, ich atme Sauerstoff ein. Was geschieht jetzt mit dem? Luft, Sauerstoff, Hauptsache. Auf den Atmungswegen kommt dieser Sauerstoff jetzt in die Lungen. Was geschieht jetzt? Immer noch Sauerstoff. In die Lungen. Vom Herzen zur Lunge besteht ein Blutkreislauf, der sogenannte kleine Blutkreislauf. Jetzt überwirkt der Sauerstoff, der jetzt in die Lungen gekommen ist, in der Lunge den kleinen Blutkreislauf übergeben. Also, was geschieht jetzt? Jetzt kommt der Geist wohin? In die Seele. Was macht jetzt der Sauerstoff, oder was macht jetzt das Blut mit dem Sauerstoff, der jetzt in ihm ist, wirksam ist? Ne? Kommt weiter durch das Herz im großen Blutkreislauf, wird jetzt der Sauerstoff an alle Enden des Fleischesleibes transportiert und überall an den Enden der Blutgefäße dem Fleisch übergeben als Kraft durch die Verbrennung des Sauerstoffs. So, was heißt das jetzt geistlicherweise? Aber jetzt habe ich Asthma. Kommt zu wenig Sauerstoff ins Blut, zu wenig Geist in meine Seele. Kann das Blut dann noch richtig arbeiten? Aha. Wer leidet zuletzt darunter? Der Leib. Aha. Und wenn ich gar keinen Schnauf mehr bekomme, Dann tritt der Tod wie ein. Dann kommt gar kein Sauerstoff mehr ins Blut. Dann kann das Blut selbst nicht mehr richtig arbeiten. Und der Leib stirbt. Wisst Seele, ihr davon esset, werdet ihr sterbend sterben. Der Geist Gottes, den hat Adam und Eva abgeschnitten, der jetzt ungehemmt in sie ständig einströmt. Der Geist Gottes in ihren Geist. Und durch ihren Geist wurde ihre Seele erquickt und belebt. Und so konnte die Seele auch den Leib immer gottgemäß tadellos bedienen. Stimmt's? Fleisch, Fleisch, Leib, Blut, Modell für die Seele, Atmungsgesetze, Modell für die Dinge des Geistes. Und das Wunderbare, wie das alles ineinander geordnet ist. Um den Vergleich zwischen Leib und Geist und in der Mitte die Seele noch zu sehen, haben wir vor uns die drei bekannten Begriffe Glaube. Solange wir in diesem Leibe wandeln, wandeln wir im Glauben. Die Hoffnung ist Sache der Seele. Die Hoffnung ist der Anker der Seele, welcher auch in das Innere des Vorhangs geht und dort verankert ist. Was heißt das wieder? Ne? Dass unsere Seele, damit sie zur Ruhe kommt, in der lebendigen Hoffnung, wo verankert sein muss, im Allerheiligsten, im Geist heißt das, werden wir hier dann näher sehen. Der Leib, beginnen wir beim Geist. Der Geist ist pneumatisch, also luftförmig, gasförmig, wenn ihr wollt. Die Seele ist, das Blut ist flüssig. Und der Leib ist der feste Körper, wenn er auch lebendig ist. Das sind die drei Ordnungen in der ganzen Schöpfung. Es gibt nur eins, was da diesen drei Ordnungen lacht. Der Schatten. Der Schatten ist weder flüssig noch fest noch gasförmig. Also ich darf hier nicht stehen bleiben, wäre eine großartige Sache. Ja, weil, jetzt muss ich doch etwas sagen, weil die Weisheit Gottes durch Salomo erklärt, im Schatten die Weisheit. So. Ich habe versucht, den Begriff Schatten eine, wie soll ich sagen, Bezeichnung zu geben zu können, mit weder fest noch flüssig noch gar nicht. Gibt es da nicht sowas? Habe ich bis jetzt nicht besser gefunden als eine dunkle Angelegenheit. Nicht? So. Also. Im Schatten die Weisheit. Was sagt Paulus? Alle kleinsten und größten Dinge im Gesetze, mit den Propheten, gibt es da dunkle Angelegenheiten? Moralisch oder ethisch oder weiß was alles, oder Sünden von und Flüche und weiß was alles nicht. Die Fachleute sind ja gar nicht selten daran festzustellen, dass es in der Bibel so viele, viele dunkle Stellen gäbe. Und Paulus sagt, das alles sind Schattenrisse. Von was? Wenn ich einen Schatten sehe, dann suche ich den Körper, der den Schatten wirft. Der Körper aber, der alle diese dunklen Stellen wirft, diese Schatten, ist der des Christus. Das sind ja wir. Da wir den Körper des Christus noch nicht sehen können, jetzt haben wir es nicht, aber ihn lebendigerweise erwarten, weil ja wir den bilden, nicht, hat Gott uns unzählige Schattenrisse zur Verfügung gestellt im Alten Testament. Nicht? Der Körper, der diese Schatten wirft, ist leer. Der Leib des Christus, sagt Paulus. Das heißt also, wenn ich die Schattenrisse genau beobachte, Und dann kann ich feststellen, dass je dunkler die Schatten noch sind, umso heller das Licht, in dem der Körper geht oder steht. Ne? Übereinstimmen tun nur die Umrisse und die Bewegungen. Ne? Also, im Schatten die Weisheit. Wir kommen jetzt auf die Ordnung des Hauses Gottes zu sprechen. Vorhof und Friedigung. Der Vorhof selbst, 50 Ellen breit und 100 Ellen lang, gibt 5000 Ellen Quadratellen Inhalt. Jesus gab bei der Speisung der 5000 Mann den Befehl, sie sollen sich alle lagern in Reihen von 150. Ist er auch dann im Hause des Vaters zu Hause, wenn er sich auf grünem Grase befindet? Also, ihr seht zwei Quadrate. 50 mal 100 gibt zwei Quadrate. Mittelpunkt des ersten Quadrats ist der Schlachtopferaltar. Zwischen Schlachtopferaltar und dem Eingang zum Heiligtum ist das Waschbecken für die Priester, für Hände und Füße zu waschen, bevor sie da hineingehen. In der Mitte des zweiten Quadrates ist genau die Bundeslade, Mittelpunkt des Allerheiligsten. So. Das hier ist die Konstruktion der Hütte des Zeugnisses, also Luther nennt das die Stiftshütte, weil die Söhne Israels und die Töchter Israels gestiftet haben. Also, wie sagt ihr heute? Freiwillige Beiträge gestiftet haben. Und nun, die Hütte Gottes unter den Menschen, ihr Äußeres, 10 Ellen breit, 30 Ellen lang. Der erste Raum, das Heiligtum, 10 Ellen breit, 20 Ellen lang, wieder zwei Quadrate. Scheidevorhang auf 4 Posten von Akazienholz, an 4 Nägeln Haken aufgehängt. Und dieser Vorhang soll den Fleischesleib Jesu darstellen. War der auch an 4 Haken aufgehängt? Oder 4 Nägeln? Hinter dem Scheidevorhang, der Raum des Allerheiligsten, mit der Bundeslade, dem Sühnedeckel und dem beiden Cherubin. Darüber. So. Paulus schreibt, wenn diese Hütte abgebrochen wird, so, dann haben wir einen Bau von Gott in den Himmel. Ist das auch eine Hütte? Kann die auch abgebrochen werden? Die beiden Hütten, diese hier und diese hier, die sind genauso konstruiert, dass sie möglichst rasch abgebrochen werden können. Stimmt. Aber nicht nur wieder neu aufgebaut werden können, sondern aus dieser Hütte wird nach Abbruch, so in 10 Jahren Zeit, ein Tempel von Salomo. Genau mit den gleichen Ordnungen wie hier, Proportionen, nur immer gleich das Doppelte an Länge und Höhe, Breite. Tempel. Das stellt die Niedrigkeitsleiblichkeit des Menschen dar, die Hütte. Die Hütte. Und der Tempel Salomo stellt die Herrlichkeitsleiblichkeit dar. Bei Salomo war alles Herrlichkeit. Herrlichkeit. Was wir, und jetzt sagt Jesus, breche diesen Tempel ab und, jetzt Achtung, in 3 Tagen werde ich ihn, Satyanisch wieder aufbauen. Habt ihr das schon gehört hier? Satyanisch wieder aufbauen. Dann würdet auch ihr falsche Zeugen. Das haben doch die falschen Zeugen gesagt. Wir haben gehört, dass dieser gesagt hat, breche diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Na, da habt ihr nicht schon gedacht, das sind doch gar keine falschen Zeugen, das hat er ja gesagt, ne? Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ich vermute noch, mit dieser Bewegung, breche diesen Tempel ab. Und in 3 Tagen werde ich ihn auferwecken, hat er gesagt. Hätten Sie was merken können? Manche haben vielleicht was gemerkt. Und richtig, für uns fährt die Schrift weiter sofort. Er aber sprach vom Tempel seines Leibes. Aha. Was sieht also der Geist Gottes? Eine sich ergänzende Einheit. Einmal wird ist der Tempel Gottes irgendwie mit dem Leib zu vergleichen und einmal der Leib mit einem Tempel. Stimmt das? Wisstet ihr nicht, dass eure Leiber Tempel des Heiligen Geistes sind? So, jetzt Achtung. Stiftshütte, Tempel des Salomo. Ich fange hier an. Dieser Tempel des Heiligen Geistes ist der unbeweglich fest. Der da. Das ist eine Katastrophe, nicht? Ist es aber gut, wenn der Tempel Salomos unbeweglich gegründet fest ist? Ja? Aha. Hat je schon ein Chirurg oder jemand von uns in dieser Hütte drin einen Wohnraum für die Seele gefunden? Niemand. Einen Wohnraum für unseren Geist da drin. In dieser Hütte, in diesem Tempel auch nicht. Findet ihr aber in dieser Hütte einen Wohnraum? Heiligtum für die Seele und für den Geist im Innersten. Wohnraum. Merkt ihr jetzt was? Die menschliche Leiblichkeit und die Ordnungen des Tempels Gottes sind beide nötig, beachtet zu werden, damit wir einigermaßen das verstehen lernen können, wenn Paulus uns bezeichnet, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind. Nicht nur eure Leiber Tempel des Heiligen Geistes, das wissen wir schon lange. Ne? Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind. Gleich mal, Tempel des Heiligen Geistes, Glieder Christi. Ne? Einmal wieder Tempel, einmal wieder Leib. Ne? Sollen wir unbeweglich dastehen, gegründet? So. Sollen wir das? Befestigt? Jawohl. Ja. Sollen wir nicht im Glauben und im Geist so beweglich, so lebendig und so elastisch sein.